bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Alle eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Herzlich willkommen, das ist schöner neuer Fußball und heute ist alles anders. Ich moderiere diese Sendung zumindest zu Beginn und ich sitze mit Kai heute ausnahmsweise in ein und demselben Raum. Wir haben es uns hier gemütlich gemacht in meinem kleinen Podcast-Studio.
In den Headquarters.
In den Headquarters von Draft. Wir haben beide ein alkoholfreies Bier zur Hand und sind bestens technisch equipped und wir haben auch zwei andere Gäste heute hier. Aber bevor ich sage, wer das ist, es obliegt ja nun mir, diese Sendung mal gebührend einzuleiten. Und was mir aufgefallen ist, ihr Lieben, wir stellen uns eigentlich nie so richtig vor. Und deswegen würde ich gerne diese Tradition heute einmal einführen. Und das gilt dann auch für die zukünftigen Moderatoren und Moderatorinnen gegebenenfalls dieser Sendung. Und ich fange an. Jeder bekommt einen kleinen Antext von mir. Und ich fange an mit, ihr werdet es ja auch hören. Er nennt den Capitano unironisch Michi Ball. Er kennt die schmutzigsten Geheimnisse des Fußballgeschäfts, darf aber nicht drüber reden. Hier ist der Mann, der seine Lunchdates mit Martin Kind, Heribert Bruchhagen und Christian Seifert und seine Nächte mit Deutschrap aus den 90ern und Hooligan-Videos aus Südschweden verbringt. Hier ist der großartige und angeblich promovierte Dr. Kai Rippe.
Hallo.
Das ist ja wohl überragend, ich habe jetzt schon Angst.
Wir sind aber natürlich nicht zu zweit, sondern wir haben noch jemand dabei. Als Edelfan des AC Milan ist er per Du mit Silvio Berlusconi. Er kommentiert Schwarzlicht-Minigolf gleichermaßen souverän wie Wildwasser-Curling auf Servus TV. Er weiß zwar nicht mal meine Handynummer auswendig, kennt dafür aber den Co-Trainer der U15 beim SSV Ulm. Hier ist unser Fußballbrain gefangen im Körper des jungen Rolf Eden, die südostdeutsche Kommentatorenlegende Konstantin Eckner.
Jawohl, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ich glaube, Nico hat Spaß. Ruft mal jemand 112.
Das ist eigentlich ganz schlecht. Ich glaube, Nico hat es gerade erwischt. So.
Gefangen im Körper des jungen Rolf.
Ja, aber das ist ein bisschen so. Also, wenn Nico über einen Kuhdamm läuft, dann wird er das öfter mal nach Selfies gefangen.
Vielleicht ist Rolf eben auch gefangen im Körper von Konstantin Eckner.
Das wäre ja.
Tommy, egal was jetzt kommt, ich würde mich freuen, wenn du das kurz parallel, also ihr das so aufzeichnen könnt, dass ich das als Sprachnachricht weiterleiten kann. Einfach nur, wenn es um Dinge geht, wo ich mal manchmal kurz vorstellen muss.
Last but not least, ein Mann, der mehr Podcasts hostet, als er Finger an beiden Händen hat. Er ist neben Kool Savage die Konstante im deutschen Hip-Hop und übrigens auch sein Körperdouble. Als Fußballfan drückt er Werder Bremen die Daumen und als Experte debattiert er ausgerechnet mit uns dreien. Also ein durch und durch ambivalenter und in Teilen dubioser Mann. Hier ist der nie kopierte und oft erreichte Nico Beckspin.
Alter, das nie kopierte, das ist halt das. Wir müssen mal sehen, wie Tommy sich darüber freut.
Oh, herrlich.
Oh Gott. Sehr gut. Also, sehr gut. Ihr Lieben, ich finde, wir machen das jetzt zur Tradition. Ich würde gerne auch mal euren Blick auf mich, denn ich bin natürlich der Leidtragende jetzt. Ich werde hier nicht vorgestellt, aber das obliegt dann dem Nächsten. Das machen wir jetzt zur Tradition, das machen wir immer. Und eine andere Tradition, ich ratter das hier professionell runter, die ja Kai beim letzten Mal eingeführt hat, bei seinem Moderationsdebüt, ist ein kleines Quiz. Und ich habe euch wieder ein Quiz mitgebracht, bei dem ihr eure Fußballkompetenz unter Beweis stellen könnt. Und zwar heißt das Quiz, wer hat's gesagt? Fragezeichen. Ihr bekommt von mir jetzt 5 Zitate. Ich fange einfach an und ich möchte von euch wissen, wer es gesagt hat. Das sind offensichtlich Fußballer oder Menschen, die im Fußball zu tun haben. Wir fangen ganz einfach an, weil ich sehe schon, dass Kai nervös zittert oder aber voller Vorfreude sich schon bereit macht. Ihr ruft einfach rein, ja? Wir sammeln Punkte. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.
Sepp Herberger.
So, Nico. Da hast du direkt mal die Pace und das Knowledge, die Knowledge Bar geraced. So ist es nämlich. Wir werden schwerer. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sieg, Unentschieden oder Niederlage.
Louis van Gaal.
Nein.
Ja, das ist bestimmt irgendwie so eine 90er-Ikone.
Nee, ich glaube, wir sind in den 70ern, glaube ich.
Genau, also der war in jedem Jahrzehnt eine Ikone.
Lothar Matthäus.
Fast. Udo Ladek.
Es ist der Kaiser.
Stark.
Ah, grandioses Zitat eigentlich. Nicht schlecht. Ne? Es gibt nur eine Möglichkeit. Und dann nicht mal nur zwei Optionen zu nennen, sondern drei.
Das ist so ein bisschen wie ein Mann wie Steffi Graf, ne? Also.
Wir haben jetzt noch eins und das ist natürlich im Grunde auch das, was auf unser aller Grabstein stehen wird und auch relativ einfach, aber legendär. Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben.
George Best.
Den Rest habe ich einfach verprasst. Sehr gut. So, zwei haben wir noch. Eine Minute nach Spielende habe ich noch nicht die Intelligenz, um das Spiel zu beurteilen.
Kannst du einen Hinweis geben?
Ich kann euch einen Hinweis geben. Er hat auch 15 Minuten nach Spielende nicht die Intelligenz, um das Spiel beurteilen zu können.
Er war Flügel beim MSV Duisburg.
Warte mal,
Jens Lehmann?
Ja.
Das hat er mal gesagt nach dem Spiel, ja.
Ich wollte gerade sagen, er löst Probleme mit seinem Nachbarn gerne mit der Kettensäge.
Ja, stark.
Ich glaube, als er bei Stuttgart war.
Oder legt sich
oder
mit Balljungen an.
Ja. Und jetzt ein letztes und auch
oder
das.
Oder pisst in Fußballstadien.
Oder wirft Schuhe aufs Tornetz oben.
Das
letzte ist auch etwas, was ich mir zuschreibe. Ich bin wie Gott, ich werde nie krank und ich habe immer recht.
Zlatan
Ibrahimovic.
Da seid ihr leider allen falsch gewickelt.
Es ist Mourinho.
Es ist Louis van Gaal.
Jetzt ist Louis van Gaal da.
Der General.
Leute, schönes Quiz zu Beginn. Ich finde, ihr habt euch da ganz gut geschlagen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Eine an Konstantin.
Ja.
Was hat es mit dem neuen Modus der Champions League auf sich? Und die zweite Frage direkt hinterher. Wie findet ihr, Nico und Kai, diesen Modus, insbesondere aus der Perspektive zweier historisch und auch zukünftig gänzlich Unbeteiligten?
Warte mal ganz kurz, ich habe ja die Tabs offen wegen den Bildern von des jungen Rolf Eden. Okay, alles klar. Nochmal zu.
Hey, Moment, ne? Wir sind, glaube ich, immer noch.
Jetzt kommen wir nicht mit Tim Wiese.
Ne, Sie haben euch gesagt, wir sind immer noch den Top 10 der Champions League-Teilnehmer aus Deutschland, ne? Das darf man nicht vergessen an der Stelle.
Gut. Darf man nicht vergessen.
Also, nee. Es war natürlich eine schöne Brücke zu dir, Konstantin. Ich habe dich ja vorhin als Fußball-Brain und quasi den Allwissenden bei all unseren Themen angekündigt. Kannst du uns kurz eine Übersicht geben? Was ist denn dieses Jahr anders bei der UEFA Champions League?
Genau, also es gibt keine Gruppenphase mehr, wie sicherlich einige mitbekommen haben. Das heißt, die Gruppenphase aufgelöst, gibt es eine Liga-Phase mit 36 statt 32 Teams. Also man hat ja nochmal ein bisschen aufgerüstet, was die Teilnehmerzahl betrifft. Im Übrigen auch in den anderen beiden europäischen Wettbewerben, mit denen ich mich dann künftig beschäftigen werde, intensiv. Auch da ein paar mehr Teilnehmer. Aber die große
Davis Änderung. Davis Cup oder was?
Kai, du nimmst eh nicht dran teil, deshalb ist es egal für dich. Der UEFA Cup ist das einzige Ziel. Aber es gibt.
Schau ins Land Reisen Cup.
Es gab jetzt irgendwie, ich glaube im Eishockey gerade, den Sachsen Lotto Cup, habe ich gesehen irgendwie.
Auch etwas, was man mal holen muss irgendwann.
Muss man eindeutig einsacken, den Cup. Aber zurück zur UEFA Champions League, also 36 Teams, Liga-Phase. Das heißt, jede Mannschaft spielt insgesamt 8 Partien, aber jeweils 2 aus Gegnern eines Lostopfs, damit das halbwegs so gleich gerankt ist von der Schwierigkeit her. Und es sind also jetzt auch 8 Vorrundenspieltage. Und die ersten 8 kommen dann direkt ins Achtelfinale. Die Ränge 9 bis 24 spielen dann Playoffs aus mit Hin- und Rückspiel für eben die Teilnahme am Achtelfinale, ja, um die weiteren Teilnehmer dann auszuspielen. Und die restlichen, das sind dann 12, scheiden einfach komplett aus und das Ding ist durch für die. Und natürlich aufgrund der Mehranzahl an Teilnehmern gab es auch 2 Ligen, die davon enorm profitiert haben. Das ist einerseits die Bundesliga, die hat jetzt 5 Plätze und andererseits die Serie A, die auch 5 Plätze hat, weshalb auch Atalanta und FC Bologna mit dabei sind. Die La Liga, Premier League, Ligue 1 haben jeweils 4, Eredivisie 2, Portugal hat 2 und darüber hinaus dann eben die weiteren Ligen so jeweils einen Vertreter, beziehungsweise Österreich hat auch 2 mit Sturm Graz und Red Bull Salzburg. Da gab es ja auch wieder die Qualifikationsphase. Also es ist eben jetzt ganz anders. Es ist übrigens lustigerweise, weil es gerade angefangen hat, exakter Modus eigentlich, nur mit mehr Teilnehmern wie die Champions Hockey League, die Champions League im Eishockey, die machen auch einen Liga-Modus mit 24 Teams. Nur da ist es so, dass einfach die ersten 16 weiterkommen und man sich den Rest spart. Also es gibt mehr Fußball in der Champions League und es gibt ein komplett anderes Format und es kann am Ende sein, dass irgendwie Bayern auf 4 landet, Stuttgart auf 8, Dortmund auf 9 und so weiter. Wird ganz witzig, weil es einfach eine Ligatabelle gibt bis zum Ende dieser Vorrunde.
Und es ist, und es ist ja nichts so, anderes man, als eine ja. Super League, Entschuldigung, aber es ist eine Super League Light eigentlich, ne? Oder?
Nein, eine Super League wäre ja eher so ein Auf- und Abstiegssystem gewesen, beziehungsweise sogar vielleicht eine Art US-amerikanisch geprägtes Ligasystem ohne Auf- und Abstieg, wo du quasi als Gründungsmitglied dann sowieso dabei wärst. Hier geht es immer noch so, wie gehabt in der Bundesliga, solange die Bundesliga erstmal 5 Plätze hat, die ersten 5 qualifizieren sich in der Regel, beziehungsweise gut, wenn jemand Champions League-Sieger wird, ist das noch ein bisschen anders, aber die ersten 5 qualifizieren sich für die Champions League und die Teilnehmer, die dieses Jahr dabei sind, sind vielleicht nächstes Jahr nicht mehr dabei, weil sie es sportlich nicht geschafft haben. Also der, das ist ein Riesenunterschied zur Super League.
Okay. Sag mal, kurz Frage, es ist wohl, du hast auch nicht mehr als Absteiger in einer Abführung aus dieser Champions League die Möglichkeit, bei der Euroleague mitzuspielen.
Nein,
ne?
Es gibt keine Absteiger in die Euroleague. Die letzten, die ich vorhin genannt habe, also die quasi unter 24 sind, 25. bis 36. sind einfach raus aus dem Wettbewerb nach 8 Spieltagen und dann gibt es eben diese Playoffs und auch wenn du da verloren hast, bist du raus, kein Abstieg in die Europa League, das System wurde abgeschafft. Und danach natürlich auch die Ligatabelle gilt natürlich dann auch, das kennt man auch so ein bisschen aus dem US-System mit Playoffs zum Beispiel, gilt dann gleichzeitig natürlich als eine Art Setzliste. Es gibt keine Auslosung mehr, sondern also deine Platzierung in diesem Liga-Modus hat schon eine entscheidende Bedeutung. Und natürlich ist es jetzt auch ganz anders. Du hast 8 Spiele als Mannschaft, als Club und du spielst gegen 8 unterschiedliche Gegner und hast eben nicht mehr irgendwie einen Gegner zweimal vor der Brust. Und natürlich ist das entweder gut oder schlecht. Manche sagen, klar, man kann dann einen einfachen Schedule haben, einen einfachen Spielplan, man kann nicht auch einen schweren haben. Man hat nicht mehr Hin- und Rückspiel, ne? Man hat vielleicht irgendwie einen guten Gegner zu Hause, einen schwächeren auswärts oder umgedreht. Da gibt es natürlich schon ein bisschen Losglück dabei dann zumindest, weil die Loszöpfe selber sind ja trotzdem nur sehr grobe Einteilungen der Teams.
Also was halt ganz gut ist, ist, dass oder die Grundidee ist, neben natürlich mehr Spielen für alle Beteiligten und damit mehr Geld, mehr sicheren Spielen, dass alle Spiele spannend sein sollen. Ne? Also du hast ja in der aktuellen Champions League hast du ja schon so dieses, manchmal am 5., 6. Spieltag, da sind irgendwie schon alle Plätze vergeben. Das hast du halt nicht mehr. Und du kannst, also ich habe noch nicht so ganz geschnallt, ob quasi der Spielplan für einen Verein dadurch im Mittel auch schwerer wird. Du hast das gerade so ein bisschen angerissen, Konstantin, wahrscheinlich schon. Ne?
Naja, es gibt ja so ein Elo-System zum Beispiel, was ganz witzig ist. Es hat einer, von mir, sein Roth, hat das mal rausgesucht. Und also Elo ist dann quasi so die Stärke eines Teams aufgrund der Siege und Niederlagen gegen andere mit Einbeziehung dann der jeweiligen Stärke und Schwäche des Gegners, eben den man geschlagen hat oder auch nicht. Also Elo-System, was es auch zum Beispiel im Schach gibt. Und natürlich gibt es da.
Kurzer Funfact, entschuldige, nächstes Jahr spielt Magnus Carlsson für den FC St. Pauli in der Schachbundesliga.
Und jedenfalls ist es dann so, dass.
Da kommen wir
nichts mit irgendwas zu tun, aber vielleicht ja doch mit einem späteren Thema. Wer weiß. In jedem Fall gab es dann so ein Ranking und da gibt es auf alle Fälle größere Diskrepanzen. Also die Spielpläne können nicht gleich sein. Auch da ziehe ich gerne wieder den Vergleich dann zum US-Sport. Auch da, eine NFL zum Beispiel hat gerade gestartet. Da gibt es immer wieder große Diskussionen. Ein Team hat einen leichten Spielplan, weil man eben nicht gegen jeden Gegner spielt, Hin- und Rückspiel und so weiter. Und ein anderes Team hat einen schweren Spielplan, muss man doch ein bisschen mit einbeziehen. Also Strength of Schedule, wie es dann genannt wird, ist ein Faktor.
Ja. Und wie ist es denn jetzt, Kai, Nico, wie findet ihr das denn? Weil es ist ja jetzt gewöhnlicherweise so, dass wenn die UEFA sich was Neues ausdenkt, ist das jetzt erstmal nicht notwendigerweise gut.
Ich finde das vom Prinzip her ganz okay. Ich gucke ja eigentlich keine Champions League. Vielleicht auch ein bisschen, weil, also zumindest die Vorrundenspiele selten, weil es irgendwie mich nicht catcht. Vielleicht ist es ja jetzt so, dass du einfach prominentere Paarungen hast, wo ich dann mal mehr einschalte. Also das finde ich vom Prinzip gut. Ansonsten würde ich mal abwarten, wie sich's auch so ein bisschen anfühlt. Ob man so eine Übersättigung bekommt, weil es dann doch zu viele Spiele gibt, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber ich habe schon schlechtere Innovationen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also das gehört sicherlich eher zu den besseren.
Ich bin bei diesen ganzen kleinen Elementen, die er schon beschrieben hat, voll dabei. So, über das Grundsätzliche brauchen wir nicht zu reden, über die das ungerechte Kräfteverhältnis zueinander. Aber genau dann greift ja das, was du, glaube ich, Kai, auch beschrieben hast. Ich fand es halt wahnsinnig langweilig, zweimal FC Bayern gegen Lazio Rom zu gucken, in dem Bewusstsein, dass beim ersten Spiel sie natürlich gewinnen und das zweite Spiel damit vollkommen egal ist. Und dass es dann um diese Rechnereien geht, da ist dieser neue Modus schon spannender. Und wenn ich Fan der Teams wäre, ist es natürlich auch schon ganz geil, weil du einfach noch mehr Vielfalt hast und sich wieder ein bisschen mehr anfühlt, auch als Team, das vielleicht nicht so weit kommt, hast du trotzdem echt eine richtig starke Vielfalt an Ländern, mit denen du dich auseinandersetzen hast, und dadurch kriegst du wieder ein bisschen mehr den europäischen Gedanken, als immer gegen die gleichen Teams zu spielen.
Die Vielfalt ist ja nicht ganz so. Ist der eigentlich klar? Bitte? Sorry, Konstantin. Ist der Turnierbaum quasi klar? Also wer sozusagen dann die ersten K.O.-Spiele gegeneinander spielt?
Nein, nein, das
ist... Keine Ahnung, zweiter Gruppe 1. Aber das wird dann auch wieder neu gelost?
Nein, nicht neu gelost, also die
Endtabelle. Nein, nach der Liga.
Ach so, ja, die Endtabelle legt das dann fest, genau.
Ja, genau. Also ich
war 1 gegen 16.
Ja, genau. Und beziehungsweise 1 gegen den Niedrigstplatziertesten, der sich dann durchgesetzt hat in den Playoffs. Ne? Das kann auch der 24. sein, wenn der sich in den Playoffs durchsetzt. Also das ist das Playoff-System aus den USA. Ich habe ja gerade...
Ist das mit Hin- und Rückspiel Playoffs?
Also Playoffs sind mit Hin- und Rückspiel, genau. Und ich habe ja gerade den Vergleich gezogen zur, ich weiß, das ist für manche so Nerd-Thema, aber ich finde es nicht uninteressant. Champions Hockey League, was ich gerade gesagt habe, weil die aktuell auch gestartet ist, also die Champions League im Eishockey. Weil da hast du eben fast das identische System, hast auch 24 teilnehmende Teams, aber da ist es so, dass die ersten 16 weiterkommen. Es gibt keine Playoffs nochmal fürs Achtelfinale, sondern die ersten 16 kommen weiter, und da ist das große Problem. Wenn du von den 6 Spielen, die du da absolvierst, am Anfang direkt mal 2 gewinnst, bist du fast schon weiter. Und dadurch sind dann manchmal so die Spiele 5 oder 6 nicht mehr wirklich wichtig für ein Team, weil die dann sagen, okay, also wir haben es eh geschafft, wir sind eh durch. Hier hast du so die Situation, nur die ersten 8 kommen weiter. Dadurch machst du es ein bisschen spannender, weil natürlich trotzdem auch gute Teams wollen diese Playoffs vermeiden, weil nochmal zusätzliche Spiele, und ich meine, man weiß ja nie, was passiert. Man möchte ja dann sicher drin sein. Allerdings weiß ich auch von ein paar Fernsehverantwortlichen, dass sie trotzdem nicht so happy sind, weil die sagen, also Gruppenphase hat die letzten Jahre sowieso nicht so gezogen, was Einschaltquote betraf. Jetzt haben wir nochmal 2 Spieltage mehr. Die Erwartung ist eher, dass es auch, was die Quote betrifft, nicht unbedingt ziehen wird.
Ich finde ja, was mich, also in a nutshell, was die Veränderung ist, und das finde ich ultra geil, ist, normalerweise würde jetzt Stuttgart sagen, ja gut, wir mussten halt gegen Paris spielen, und dann sagt jetzt Bayern, ja, wir auch. Also weißt du, so, ich finde das geil, dass du quasi die krassen Teams, dass jeder auf die treffen kann und nicht nur dieses ganze Rumgeheule mit der Gruppe ist. Oh, schwere Gruppe, leichte Gruppe, wie auch immer. Ne? Klar, ich sehe da immer noch Verbesserungspotenzial, oder anders, Verbesserungspotenzial impliziert ja, ich hätte eine bessere Idee. Aber was ein bisschen doof ist, wenn du dann zu Hause halt irgendwie nur die leichten Gegner und auswärts die schweren, ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, da wünschtest du dir vielleicht lieber gegen einen schweren Gegner zu Hause zu spielen. Aber ansonsten finde ich das rein von der Durchmischung der Partien eigentlich schon ziemlich geil.
Ja, wenn man sich mal anguckt, was PSG auf dem Tableau hat, ist jetzt nicht die Truppe, an der man das jetzt vielleicht am emotionalsten abarbeiten könnte, aber trotzdem finde ich spannend. So, ne? Ich meine, die haben die haben doch Atletico, sie haben Bayern, sie haben Salzburg, sie haben Man City, sie haben VfB Stuttgart. Und was war noch?
Ich habe das jetzt nur so gesagt, dass sie die beide haben. Die haben die ja wirklich beide.
Ja, das macht schon richtig Spaß. Es macht schon richtig Spaß, den so, also von den Paarungen selber. PSG ist jetzt PSG, ne? Aber Girona noch. Das ist irgendwie schon. Ich mag das. Wir sind ja alle Kinder des älteren Fußballbildes, und damit meine ich jetzt nicht nur die 80er, 90er, sondern auch schon so ein bisschen noch mit ein bisschen mehr Leben auch innerhalb der Champions League. Und ich habe das Gefühl, dass das zumindest dem Modus wieder helfen kann. Ändert nichts daran, dass trotzdem die gleichen 8 Teams um die im Viertelfinale stehen werden, aller Voraussicht nach.
Du wirst wahrscheinlich dann bei solchen Teams wie PSG zum Beispiel bei dem Spielplan dann so den Fall haben, dass die zumindest nach 4 Spieltagen schon mal sicher, also mathematisch einfach sicher, in den Playoffs sind. Ja, weil die spielen 3-mal zu Hause, 3-mal gegen schlagbare Gegner. Atletico sicherlich nicht so einfach. Eindhoven, also PSV, und Girona auch. Also können sie normale 3 Siege einfahren, auswärts Arsenal dazwischen noch. das wird interessant sein, wie dann das Ganze weiter gemanagt wird von Clubs und von Trainern, wie die dann rangehen, sagen die, okay, wir haben die Playoffs sicher, wir cruisen jetzt eher oder wir nehmen das weiter ernst, weil die Setliste wichtig ist und weil wir vielleicht die Playoffs vermeiden wollen. Das ist noch nicht ganz austariert und es sind natürlich auch zwei weitere Spiele, im Übrigen die zwei finalen Spiele der Liga-Phase sind dann erst im Januar. Damit, man weitet natürlich auch den Kalender aus und hat natürlich dann vielleicht auch zur Folge, dass der ein oder andere sich noch mehr verletzt. Das darf man dann nicht ausschließen, weil die Kader ja insgesamt nicht größer geworden sind bei den Clubs, sondern einfach jetzt mehr Spiele obendrauf kommen. Wenn man dann noch die Playoffs spielt vorm Achtelfinale, hat man de facto vier Spiele mehr als Champions League-ist. Und das wird dann auch, also ich habe leider, das ist der einzige Negativpunkt, ansonsten finde ich das System ganz cool, das ist der einzige Negativpunkt, bei der Europameisterschaft hat man gesehen, dass viele Starspieler überspielt sind einfach. Also die bauen nach 60 Minuten dann irgendwann ab.
Zwei entscheidende Fragen, ne? Glaubt ihr, das ist das Ende der Super League?
Ja, du hast ja, Nico hat das ja vorhin so ein bisschen angedeutet und Konstantin hat das zum einen zwar zu Recht ein bisschen abmoderiert, zum anderen glaube ich aber schon, dass das ein bisschen ein Anbiedern an die Idee der Super League ist, weil du hast de facto irgendeine Art Tabelle, die so diese Einordnung gibt der großen Teams. Insofern, ich glaube schon, ist keine Ahnung, wie lange man sowas im Voraus plant, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch zu Teilen eine Reaktion auf die Super League-Pläne ist.
Ja, aber die Super League-Pläne waren dann trotzdem, also das große Incentive bei der Super League war eigentlich gewesen, gerade für Barca, Juve, die ja wirklich auch dahinter standen, bis zum bitteren Ende gefühlt, und das sind ja zwei Vereine, die sind verschuldet, dass du quasi sicher einfach jedes Jahr den besten Wettbewerb spielst oder wie auch immer, ne? Und das ist dir eben weiter nicht gegeben. Deshalb sage ich immer noch, das größte Incentive bei der Super League für einige Clubs war gewesen, ey, wir sind sicher im besten, lukrativsten, teuersten Wettbewerb jedes Jahr dabei, haben sichere Einnahmen, wir können besser planen als beispielsweise der FC Barcelona, der jetzt aktuell noch nicht mehr weiß, ob er Dani Olmo in der Rückrunde einsetzen kann, weil man eventuell ihn nicht weiter registrieren darf aufgrund der Verschuldung zum Beispiel.
Also, aber was diese Vereine ja verstehen müssen, ist, der beste Wettbewerb ist ja immer der mit den besten Teams und nicht nur, weil sie sagen, wir wollen den besten Wettbewerb spielen.
Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte.
Ja, ja, ich verstehe schon, aber das müssen sie halt auch aus Konsumentensicht einmal verstehen.
Ja, klar, also ich glaube,
deshalb sagen die Super League mit diesen...
Ein Grund für die Super League war ja auch, dass man so ein bisschen die UEFA ausboten wollte, weil die sich natürlich auch was abschneidet vom Kuchen. Das wäre...
Das geht doch aber alles in Jugendfußball in Rumänien.
Ja, genau.
So habe ich das verstanden
damals. So habe ich das auch verstanden. Ja. Aber das heilt natürlich das neue Champions League-Format nicht. Und du hast natürlich einen total richtigen Punkt, Konstantin, diese Sicherheit dabei zu sein... halt das auch nicht. Insofern würde ich sogar sagen, also wahrscheinlich haben wir die Super League-Diskussion noch weiterhin. Ich hatte aber ja noch eine zweite Frage. Ist das vielleicht auch eine Reaktion auf die FIFA-Club-WM? Weil das wird ja so ein bisschen, FIFA und UEFA sind sich ja auch nicht unbedingt grün und das soll ja vielleicht auch so der neue große Vereinswettbewerb werden. Ich glaube, aktuell noch alle vier Jahre, Konstantin, ist richtig?
Ja, wobei die Pläne für dieses Champions League-Format, wenn du dich daran erinnerst, unsere allererste Folge, die wir aufgenommen haben, damals in Hamburg in diesem Podcast-Studio, da ging es ja schon darum,
dass... Ne? Ja. Die waren auch in D-Mark.
Ja. Die waren Reichsmark.
Das Studio haben wir noch mit D-Mark bezahlt.
Ja, ja, das war relativ... Ich fand aber, Ebert hat eine gute Arbeit geleistet als Reichskanzler zu der Zeit. In dem Fall war das so, dass das damals die Champions League
oder
die Champions
League. Schon wieder eins
ich distanziere mich.
Da muss er jetzt nochmal einen raushauen.
Warum denn? Also, Entschuldigung, war ein Sozialdemokrat, okay? Es gab ein paar Probleme da auch in der Zeit. Rücktritt 25 ja, war eindeutig so.
Gerechtfertigt. War nicht alles gut, ne?
Es war nicht alles, wir reden hier über 1925, es war nicht alles gut. Aber...
Oh, herzlich willkommen bei ZDF History.
Ja. Genau, mein Name ist Guido Knopp und es geht weiter.
Komm, Guido Eckner, komm mal wieder zum Punkt.
Ja, alles klar, Dr. Eckner. Es geht nur darum, dass damals ja schon dieses Champions League-Format beschlossen wurde und die Club-WM erst ein bisschen später kam. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine Reaktion auf die Club-WM war. Ich glaube eher, dass es war schon eine Reaktion der UEFA auf so ein bisschen, ja, Super League und irgendwie die Top-Vereine wollen mehr Geld kassieren, weil natürlich irgendwie der Wunsch ist, aber der geht aktuell noch nicht auf, aber vielleicht zukünftig, dass mit diesem Champions-League-Format mehr Geld generiert wird, weil es mehr Spiele gibt. Aktuell kann es ja nicht aufgehen, weil die meisten TV-Rechteverträge erstmal laufen und die wurden jetzt nicht geändert, nur weil das Format geändert wurde. Aber dann bei der nächsten Rechteperiode in einigen Ländern, ja, wenn die nationale Vergabe stattfindet, kann es ja sein, dass dann vielleicht irgendwie die UEFA hofft, dass dann mehr Geld bezahlt wird, weil mehr Content produziert wird. Aber das ist erstmal nur so ein Konzept. Gezeichnet Knopf.
Ja, ich hab noch eine, auch so einen Punkt, den ich mit anbringen möchte. Wann die spielen, ne? Habt ihr ja mitgekriegt, ne? Die spielen ja jetzt an drei Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Was dazu führt, dass diese Abgrenzung zur Europa League ja nicht mehr stattfindet, sondern die findet ja am Mittwoch, Donnerstag statt. Das heißt, ihr habt zur gleichen Zeit Champions League-Spiele und Europa League-Spiele. Was wiederum.
Ja, warte mal, ist das so? Weil ich habe mir hier so einen kleinen Screenshot vom Kicker ausgedruckt und da steht eine exklusive CL-Woche inklusive Spielen am Donnerstag. Ist das wirklich parallel?
Ich gucke nochmal nach.
Es kann sein,
dass die UEFA sich selbst kannibalisiert.
Ja, ja, ich glaube, dass, wenn ich es richtig sehe, dann müsste es so sein, die Europa League spielt eigentlich dann immer in den anderen Wochen. Zumindest in einigen.
Ach, okay.
Also nicht immer. Ich sehe ja gerade, ich habe jetzt nur den Paris Saint-Germain-Plan auf. Die spielen zum Beispiel im 1.10. Ich weiß, dass die Europa League am 3.10. spielt.
Weißt du das denn so genau, Konstantin?
Ja, aber das ist dann ja die gleiche Woche.
Ja, das ist die gleiche Woche, aber es gibt ein paar andere, wo das aus meiner Sicht nicht ganz der Fall ist. Aber
guck mal, ich mache mir das mal nebenbei, weil ich habe mir eben die Spielpläne aufgemacht und habe aber genau dieses eine Detail nicht geguckt. Um das zu erzählen, was ich wollte, muss ich einmal ganz kurz das jetzt mal gegenchecken. Denn die werden ja nicht die Wochen so aufteilen können, glaube ich, dass das immer in einer anderen Woche stattfindet. Ne?
Na, also
aber
Tatsache, du hast recht. Wenn jemand die Macht hat, noch mehr Wochen im Jahr einzuführen, dann ja wohl die UEFA.
Ja, guck mal, aber es ist vollkommen richtig. 17. bis 19., 1. bis 3. Und Europa League ist 25 und dann 3.10. zum Beispiel auch. Mein Gedanke war nur der, wenn sich da Dinge doppeln, vielleicht passiert das nicht so, aber dieser Wahnsinn mit vier verschiedenen Anbietern, auf denen man sich die Spiele angucken kann, die man gucken möchte, bleibt ja, was theoretisch dazu führen kann, dass wenn du als absoluter Fußballfan, was du ja nun als zweifelsohne bist, Tommy, wenn du, keine Ahnung, Beşiktaş gucken möchtest, guck mal, die spielen ja bis zum 2.10. Ich suche gerade nach einer Variante. Die spielen nicht an den gleichen Tagen.
Nein, genau. Und dann am 3.10. ist wieder Europa League.
Selber.
Genau.
Ja. Das ist übrigens auch ein geiles Podcast-Konzept, dass wir das Experten-Podcast nennen und dann einfach nur live in der Sendung googeln.
Nein, aber den so Punkt, den Punkt hat ja keiner von euch vorbereitet. Da muss ich dann auch als Moderator mal eingreifen und an der Stelle jetzt auch überlegen, ob ich allen Ernstes das Format wieder übernehme.
Ja,
ich bin und bleibe der Moderator. Ich übergebe ja immer nur ab und zu, um mal zu gucken, wie sich die Kinder machen.
Also es scheint ja so zu sein, dass das nicht wirklich parallel, zumindest nicht zu großen Teilen parallel läuft und das ergibt ja auch durchaus Sinn. Jetzt ist es ja so, es gibt ja bösartige Menschen, die würden sagen, ist mir vielleicht auch egal, wann die Europa League spielt, weil, und das wollte ich nämlich sagen, ich weiß nicht, warum ihr jetzt so dreckig lacht, weil natürlich ganz viele Anhänger gar keinen Verein in der Europa League haben. Ne, sondern vielleicht in der zweiten Liga oder irgendwo im Niemandsland der ersten Liga wie ihr. Und Konstantin hat natürlich ein Champions-League-Ticket, ein Champions-League-Dauerticket.
Also VIP. Insofern, der ist alles Fahrer auswärts dieses Jahr.
Alles Fahrer auswärts in der Bunga-Bunga-Loge von Silvio Berlusconi. So, ist der eigentlich noch, ganz kurz, ist der noch irgendwie engagiert beim...
Lebt er noch?
Der lebt nicht mehr.
Ach, stimmt.
Guten Tag.
Ich wollte gerade sagen, das können wir rausschneiden, aber das lassen wir drin.
Nee,
das
lassen wir drin. Aber deswegen auch vorhin bei deiner Anmoderation habe ich auch gedacht, Moment mal, was?
Ruhe,
ja,
Ruhe.
Na, okay, man kann ja auch per Du mit Leuten sein, die nicht mehr unter uns weilen.
Ich weiß nicht, auf welchen weirden Scheiß du stehst, aber lass mich damit auch.
An Familie Berlusconi, rest in peace.
Wenn ihr das hier hört.
Wenn ihr das hier hört, Grüße.
Der war doch zum Schluss auch gar nicht mehr bei Milan involviert, sondern bei Monza mit Galliani.
Ja. Und jetzt willst du nochmal das Du in Frage stellen.
Oder das, was ist auf
Hohe Sie. Dann hast du ihm die Freundschaft gekündigt,
ja,
oder?
Ja, gesagt, Monza, das geht mir zu weit. Alles
ja,
andere
Monza
okay,
geht mir zu weit. Das war ja
die Freundschaft auch.
War nicht Kevin Prince auch bei Monza?
Mhm. Ja, ich glaube, der hat da auch den großen Preis gewonnen.
Ja.
Nee, der ist hinten rausgeflogen. Weißt du, Tamburello. Ganz, ganz schlimmer Abflug.
Gut, also Champions League finden wir geil, ja? Ich fasse mal zusammen.
Ich mag's. Jo. Unter allen grundsätzlichen Diskussionen über das, was es sein soll. Ich finde es gut, wie das jetzt gemacht wird. Bin gespannt darauf, was daraus wird.
Also Herr Severin, unseren Segen hast du.
Ja, das ist schon
das
sagen.
Ist ja schon mal nicht,
das ist auch
ja,
per Du mit nicht schlecht UEFA-Chef.
Guter Anfang. Ich nenne ihn ja immer noch Herr Severin. Gut, wir haben noch eine Sache. Nico, ich krieg's jetzt halt auch nicht mehr raus aus dem Modus. Ne?
Ja, aber geil, bleib drin, dann übernimmst du heute. Ich, bei Kai war ja, man hat ja gemerkt, wie... Ja, bei Kai hat man ja schon gemerkt, wie er quasi mittendrin schon die weiße Fahne
Bitte, ich bin aufgeblüht. Also um absolut aufgeblüht.
Okay, Kai, damit also, hiermit offiziell die Übergabe dieses Mikrofons für dich nächste Woche. Du bist bei der nächsten Folge wieder dran. Aber nee, Tommy, übernimm.
Das bleib dran. Wollen wir alle nicht.
Also, aber ich wollte, Leute, ich wollte ja mit euch noch über was anderes sprechen. Und zwar, ich erinnere ganz kurz, die Älteren unter den Hörern werden sich erinnern, wir haben vor ein paar Wochen einen Podcast aufgenommen, wo ich in der Schweiz im Kämmerchen bei meinen Schwiegereltern saß und da haben wir sehr hochtrabend über den FC Venezia gesprochen. Und wir haben natürlich alle ein bisschen den Larry raushängen lassen und gesagt, ja, ist irgendwie ganz geil, aber auch nicht so richtig zu Ende gedacht. Und jetzt haben wir ja, das wissen die wenigsten, eine sehr große Hörerschaft und eine sehr lebhafte und diskussionsfreundliche Community. Und wir haben Post bekommen und es ist eigentlich auch unsere Pflicht, die hier einmal zumindest in Teilen oder vielleicht ganz, Kai, du wirst das spontan entscheiden, vorzulesen und vielleicht dann einmal ganz kurz selbstkritisch in uns zu gehen, hier live am Mikrofon und vielleicht die ein oder andere Aussage zu revidieren.
Gerne.
Ja, vielleicht auch nicht.
Also wir haben Post aus der Community bekommen von meinem geschätzten Kollegen Julian Klocko, der sehr kundig ist, was den FC Venezia angeht. Und ich mag schon das Einstiegszitat, hat unsere Podcast-Folge gehört und meine Einschätzung, dass der Club eigentlich nur ein wiederverwertbares Designprojekt ist, was übertragen werden kann. Ganz groß, dem stimme ich nicht zu. Und er hat das natürlich auch...
Das ist LinkedIn für halt dein Maul. Ja.
Fand ich auch sehr gut. Also er hat das aber auch wahnsinnig gut begründet, wie ich finde. Also als kurzen Appetizer hat er natürlich irgendwie auch zwei Pro-Argumente, warum man das denken könnte, nämlich dass das Büro, was dafür zuständig war, um Ted Filiakos, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, das Büro Borscher hat natürlich schon vergleichbare Trikotaufträge gemacht, witzigerweise auch für 1860 e.V., mhm. Wusste ich nicht. Und ja, natürlich, Kappa-Trikots wurden gehypt und wurden jetzt kopiert. Und Ted Filippiakos, Entschuldigung, hat das Ganze dann auch nochmal in Athen gemacht. Damit könnte man denken, dass es sich um eher ein replizierbares Trikotprodukt handelt. Und wo Julian uns auch zugestimmt hat, ist, dass die Kooperation mit Drake, ich erinnere mich, also das war damals der Einsteiger, dass wir alle so ein bisschen so, boah, was soll das denn jetzt, geungt haben. Aber er hat auch sehr plausibel dargeleitet, warum das Ganze eigentlich mehr ist als nur ein Fashion-Piece. Also ich finde, er hat sehr gut rausgearbeitet, welche Stilelemente, nämlich in dem Logo und auch in der Kommunikation und in dem Trikotdesign, was die Farben angeht, was die Muster angeht, integriert worden sind. Da findet sich nämlich wahnsinnig viel irgendwie aus der Historie von Venedig wieder. Ich wollte gerade sagen, bevor ich da jetzt einzeln drauf eingehe, packen wir das in die Shownotes, aber wir haben gar keine Shownotes, ne?
Ja, bislang nicht, ne? Aber das können wir mal. Aber ich glaube eben, was er ja auch sagt, ist, es gibt schon durchaus die eine oder andere Initiative in die Stadt hinein, ne? Auch soziale Träger, solche Geschichten. Und vielleicht haben wir dem FC Venezia da ein bisschen Unrecht getan. Und das liegt natürlich einzig an der Tatsache, dass sich keiner von uns ausreichend damit auseinandergesetzt hat. Oder, und das ist die Gegenthese, dass bis auf die Trikots all das vielleicht nicht genug kommuniziert wurde.
Das mag sein. Ich würde das vielleicht noch mal kurz verlängern und dann lass uns in die Diskussion reingehen. Er hat nämlich auch aufgeführt, also wie gut halt irgendwie auch Personen aus allen Gesellschafts- und Schichten und Milieus, die tief in der Stadt verwurzelt sind, in die Kommunikation über Zitaten oder deren Geschichten mit eingebaut wurden. Das wusste ich zum Beispiel alles nicht. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass es halt nicht nur das Trikot ist, sondern die haben eine große Kollektion samt auch einer sehr nativen Social-Media-Kampagne dazu gemacht und haben halt auch mit vielen Partnern zusammengearbeitet, die aus Venedig kommen, die sich mit dem Thema versunkene Stadt oder bald untergehende Stadt auseinandersetzen und auch Venedig davor bewahren wollen.
und auch eher als Sehnsuchtsort für Touristen inszenieren wollen. Mit denen haben die kooperiert. Also schon ein insgesamt sehr rundes und stimmiges Konzept, wie ich finde. Und ein Satz ist mir besonders gut aufgefallen. Er hat auch angeführt, dass es echt mal auch eine andere Idee ist, dass man, wenn man sich so einer ganzheitlichen Marketingkampagne oder Markenkampagne widmet, von Trikot bis hin zu Social Kommunikation, dass man nicht unbedingt die Fans oder die Ultras in den Mittelpunkt stellt, sondern tatsächlich die Stadtbewohner und die Geschichte einer Stadt. Und das, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, hätte ich immer gedacht, nee, wenn du eine authentische Markenkampagne machen möchtest und Geschichte für einen Verein entwickeln möchtest, dann solltest du die immer aus den Fans heraus denken, weil das ist eigentlich deine wichtigste Zielgruppe. Und so gedanklich denkt man immer, okay, dann fängt man mit den Hardcore-Fans an, vielleicht den Ultras, aber dann nimmst du auch häufig ältere Menschen mit, die sicherlich nicht mehr zum Ultramilieu gehören, aber immer noch dem Verein nahe sind. Vielleicht nimmst du auch Legenden mit, die und historische Momente, geile Spiele, Wunder von der Weser etc. Und
ich habe mal eine Zwischenfrage, Kai, weil du jetzt schon lange ausführst. Das ist, verstehe ich alles. Es ist auch
also ungewöhnlich für mich, ne?
Ja, es ist Frage dann, wenn man so gut mit der Stadtcommunity klarkommt, warum hat Venezia keinen Hauptsponsor, aber keinen Trikotsponsor dann? Warum hat sich niemand aus der Community, aus der Stadt dann irgendein Unternehmen bereit erklärt zu sagen, okay, wir investieren die paar Millionen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja,
Ich weiß, das war auch mehr eine Frage. Ich weiß, dass du ihn nicht weißt, aber das war jetzt einfach eine Frage, die ich mir trotzdem stelle, weil das ist ja trotzdem ein Ziel.
Einspruch, euer Ehren, Suggestivfrage.
Ja. Naja, also du musst schon gucken. Also ich bin mir sicher, dass es halt Opportunitäten gab. Die haben aber, wie ich tippe, abgewogen. Wollen wir jetzt quasi unsere Markenkampagne, wo das Trikot sicherlich ein zentraler Bestandteil ist, und es sind ja mehrere Trikots, also das wusste ich auch nicht, aber es gibt ja wirklich zwei Saisons lang, also es gibt insgesamt 8 Trikots, die echt mega aussehen. Verschandeln wir die jetzt mit einem Kryptoanbieter?
Nicht Kryptoanbieter, es ging ja um, wenn man mit der Stadtcommunity so gut zurechtkommt, dann ist ja kein Kryptoanbieter in Venedig, es wäre ja dann eher... weiß nicht, irgendein großes Unternehmen, was mit Tourismus zum Beispiel zu tun hat. Was
Wasserwerke zum Beispiel.
Wasserwerke.
Gondelbauer Venezia.
Bootsbauer Venezia, keine Ahnung. Aber
nein, also wahrscheinlich haben die Kohle nicht aufgebracht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du mit dem Trikot einen Haufen Anfragen bekommen hast von Firmen, die dort gerne präsent sein wollen, weil das war als Fashion Piece ja durchaus medial weltweit echt am Start.
Aber hätten wir es dann gekauft?
Nee, eben nicht. Also du hättest dann halt schon dieses Trikot, was ja auch irgendwie eine kulturelle Bedeutung hat, was wahrscheinlich auch eine gewisse Haltung rüberbringen soll, hättest du damit de facto verschandelt, wenn da jetzt Shell drauf gestanden hätte. Oder selbst irgendwas Italienisches, was nicht unbedingt zu Venezia passt. Ne? Und dadurch hast du hast dich natürlich sehr eingeengt und du hast am Ende einen sehr spitzen Kreis an Brands, die tatsächlich irgendwie in Frage gekommen wären, ohne dieses Trikot halt zu entwerten. Und ich tippe mal, dass da ist halt keine umgefallen, sondern die hatten nur Angebote von Brands, die wahrscheinlich nie so gut darauf gepasst haben. Und dann hat man sich halt entschieden, okay, dann machen wir es nicht. Offensichtlich konnten sie es leisten.
Ja, wir nehmen ja vor allem mit, dass wir da sehr engagierte Zuhörer haben da draußen, ZuhörerInnen, die völlig zu Recht ja auch anmerken, dass wir uns damit wahrscheinlich einen Tick zu oberflächlich beschäftigt haben. Und dennoch geben wir ja nur wieder, was bei uns ankommt. So, ich glaube, Learning Nummer 1, dass wenn bei uns eine Kampagne, wie auch immer, sei sie Trikot oder Social Media gelastig, aus der zweiten italienischen Liga ankommt, ist das ja per se schon mal ein Erfolg. Wir haben das dann halt darauf reduziert. So, da ist ein bisschen mehr passiert und vielleicht ist das eine gute Blaupause für auch andere Vereine, wie man solche Kampagnen in Zukunft bauen kann und vielleicht eben ein bisschen diesen singulären Fokus auf ein Trikot nicht ganz so hoch hängt.
Aber weißt du, was ein cooler Marketing-Stunt von einer Brand gewesen wäre, wenn du jetzt Beispiel das Logo von einer Brand genommen hättest und hättest das Beispiel auf die Innenseite des Trikots gemacht. Mhm. Weil das ist nach meinem Kenntnisstand erlaubt. Du hast natürlich, ich kenne jetzt die Serie A-Regularien nicht, aber du kannst jetzt nicht mal eben, kannst halt den Ärmel natürlich irgendwie besetzen. In der dritten Liga gibt es Innengate,
das hat auch jemand gemacht.
Genau, Innengate. Also die ersten, die das gemacht haben, war Intel Inside bei Barcelona. Das war natürlich schon ein sehr lustiger Gag. Jüngst hat das Deloitte beim HSV gemacht, also bei den Frauentrikots, um kommunikativ halt aufzugreifen, dass der Frauenfußball noch zu wenig Sichtbarkeit hat, fand ich auch einen Sensationsstunt. Aber du hättest natürlich, wenn du jetzt irgendwie eine Brand gewesen, keine Ahnung, Louis Vuitton oder so, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber schon irgendeine, die das Thema Jersey Culture aufnimmt, um ein Fashion Statement zu setzen, und du packst dann das Logo innen drin und bist dann halt die Brand, die da halt immer drin ist. Das erzielt nicht so die Jahrhunderterlöse, aber wenn du es dir leisten kannst und dann eine geile Kampagne daraus machst, das hätte schon klappen können.
Ich habe ja bis heute den Traum, und ich werde das auch jedem möglichen Partner, mit dem ich in meinem beruflichen Leben zu tun habe, immer wieder vorschlagen, irgendwann mal die Brust von einem Verein zu kaufen und dann aber nicht drauf zu gehen, und zwar gänzlich wegzubleiben, weil ich finde den kommunikativen Hebel zu sagen, die leere Brust wird Ihnen präsentiert von, deutlich geiler als sein Logo darauf.
Aber dann geh doch nach innen, das finde ich dann auch geiler, weil in 10 Jahren könnte sich dann halt im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, ob man sich daran erinnern könnte, aber wenn du halt dein Logo innen hast, dann kannst du halt dieses Trikot für immer für dich claimen.
Dann macht auch endlich quasi die Genderform SponsorInnen.
Sind. Aha,
das ist auch
vor allem beim Waschen hast du dann ständig
die Leute.
Weißt also, du, wenn es häufig
da wäscht, hast du jetzt aber schlecht gecovert, mein Freund, weil das war nämlich der Kampagnenclaim PartnerInnen von HSV
Deloitte. Da habe ich mal kurz den Luke Mockridge gemacht.
Ja. Ganz schlimm.
Einen schlechten Gag.
Aber das ist natürlich gar nicht so schlecht, damit hebst du auch die Leute an, dass sie vielleicht eher mal das Trikot waschen sollen, damit sie mal innen reinschauen können. Aber ja, das ist vielleicht sogar noch nicht ausgenutzte Fläche, hast du recht. Das ist genauso wie bei Ticketmaster, wenn dann Millionen Leute bei hier Oasis in der Warteschlange stehen, da gibt es auch keine Werbung. Das ist auch noch weiße Fläche, vielleicht genauso die Innenseite von dem Trikot.
Weil die Bots uns wieder die Tickets geklaut haben.
Ja. Dir, die also Bots. Mir nicht, aber dir.
Naja, also das ist du ja mein Swiftie. Lieblingsthema bei der NFL. Die sagt, sie haben irgendwie 2 Millionen Ticketanfragen, vergessen aber zu sagen, dass davon über 90% Bots sind.
Ja, die wollen auch mal Football gucken.
Genau.
Ja. So. Sollen die immer nur
die in die KI möchte auch Fußball schauen, bitte, okay?
Ja, also den gönnst du auch gar nicht. Nee, ihr stimmt. Lieben, Nico, ich ziehe das durch. Ne? Also haben wir geklärt, wie heißt dein Kollege, der das gerade gesagt hat?
Julian Klocko, Shoutout.
Julian, Shoutout, vielen Dank für deine konstruktive Kritik, auch wenn wir sie nicht gerne hören. Und natürlich initial erstmal erbost reagiert, nein, haben wir nicht, wir haben uns sehr gefreut. Du hast mit allem recht, wir nehmen alles zurück, behaupten das Gegenteil. So, wir haben aber auch noch ein Hauptthema heute, und mit Blick auf die Uhr würde ich das jetzt mal einleiten, ganz kurz, und dann weiß ich aber auch hier wieder, und das ist ja wirklich so ein bisschen unser Fallschirm, unser Netz, der Konstantin weiß das alles viel besser, hat das alles gelesen, analysiert und hat im Zweifel auch schon eine Antwort darauf. Diese Woche gab es eine große Headline, die eigentlich ja auch nur auf den zweiten Blick mit Fußball zu tun hat, und zwar hat der glorreiche FC St. Pauli das Union Berlin Norddeutschlands eine neue Schriftart vorgestellt. Die nennt sich, Vorsicht für die Franzosen unter uns, FC Sans Pauli. Kommt natürlich daher, kann ich jetzt kurz mal mein Grafikerwissen zur Schau stellen. Es ist eine Sans Serif, also eine serifenlose Schrift. Ja? Und die hat, jetzt haltet euch fest, ist nach links geneigt. Wisst ihr warum? Versteht ihr schon?
Mhm.
Ja? Ja? Gut. Der FC St. Pauli hat eine Schrift daraus gemacht, eine eigene Hausschrift. Das ist ja eh der letzte Schrei aktuell bei Vereinen. Frankfurt, Dortmund, die haben es alle gut vorgemacht. Auch Hertha hat eine, schon lange, vor allen. Ja, die hat schon Hausschriften, da haben wir noch in D-Mark gezahlt. FC St. Pauli.
Ist die nach unten geneigt?
Seit Jahren.
Wir weißt du was? Wir haben drei verschiedene Glyphen, noch so ein Insider, für die 7. So. Anyway, FC Sans Pauli, was ja übersetzt übrigens auch FC ohne Pauli heißt. Weiß ich nicht, ob das so zu Ende gedacht war. Ist ja auch
Pauli hat es ja nebengenommen, sagen wir so.
Eine linkskursive Schrift für den Fußballclub mit Haltung. So. Das ist ja jetzt erst, das tut ja jetzt erstmal keinem weh. Das ist auch in Ordnung. Auf der eigenen Website ist der erste Absatz kursiv nach rechts geneigt. Das ist auch nicht ganz konsistent, aber das liegt daran, dass die Schrift online noch nicht implementiert ist. Ich lese ganz kurz den ersten Absatz vor. Der FC St. Pauli hat eine neue Hausschrift eingeführt. Die eigens für den Verein entwickelte Schriftart FC St. Pauli ersetzt die bisherige Futura und spiegelt die einzigartige Identität und politische Ausrichtung des Clubs wider. So, ich glaube, das ist ja die Main Message. Der FC St. Pauli, der bisher nicht verdächtigt war, mit politischen Messages hinterm Berg zu halten, was ja vielleicht auch in aktuellen Zeiten gar nicht so schlecht ist, manifestiert dies nun in einer Schrift. So, und jetzt Bühne frei. Ich glaube, hier hat jeder eine Meinung oder Obacht, Haltung dazu. Wie seht ihr das? Wie findet ihr das? Habt ihr euch die schon installiert?
Als allererstes, glaube ich, steckt da etwas drin, was, das hast du ja eben schon so ein bisschen angedeutet, in der Zeit, in der wir sind und Fußball bleibt unpolitisch, St. Pauli war aber schon immer politisch, eigentlich ein ganz logischer Schritt ist, dafür fast ein bisschen zu weich und zu Agency, wisst ihr, was ich meine? Also zu sehr auf der Ebene gedacht ist und deswegen trotzdem vielleicht aber ein ganz nettes, interessantes Statement ist, auch wenn es mehr ja um die Botschaft geht als um die Schrift selber.
Also ich finde es nicht sehr St. Pauli-haft. Ich habe immer den FC St. Pauli als einen Club wahrgenommen, der eher in your face ist mit Haltung und Botschaft oder mit Botschaften und dann auch insgesamt mit der Haltung. Und das ist so subtil. Übrigens die Linksneigung, wenn man das auf der Webseite schaut, ist auch sehr gering. Also am Anfang habe ich es gar nicht erst gecheckt, dass es wirklich links geneigt ist, weil also musst du schon genau gut austariert vor dem Bildschirm sitzen. Musst du mal
deinen Kopf gerade halten.
Ja, ich habe den aber schief gehalten, weil ich deine WhatsApp-Nachrichten zwischenzeitlich gelesen habe. Aber dann ist mir klar geworden, okay, man möchte das links geneigt haben. Ist, wie gesagt, gebe ich dir auch vollkommen recht, ist ein bisschen sehr so auf Agency-Level gedacht. Und eigentlich steht der FC St. Pauli aus meiner Wahrnehmung heraus, und das finde ich dann eher besser, auf so eine etwas straightforward Art und Weise.
Ja, aber am Ende des Tages.
XY.
Ja, aber am Ende ist die Schrift ja dann auch etwas, was willst du denn da groß draus machen? Also kannst du ja auch nicht.
Ja, warum musst du auch die Schrift ändern? Also warum ist die Schrift eigentlich.
Ja, das ist ja der Punkt, den wir ja beschrieben haben.
Aktivismus ist eben aus meiner Sicht auf einer anderen Ebene eher dann auch tragfähig und eher auch wirksam als es eben bei der Schrift, weil das eben wirklich, das ist derart subtil. Das können sicherlich andere, ich sag mal, andere politische Player vielleicht eher machen, aber die auch dann generell subtiler sind. Der FC St. Pauli ist eben nicht unbedingt ein subtiler Verein, was ja ihn eigentlich auch auszeichnet. Deshalb ist er über die Landesgrenzen hinaus bekannt als aktivistischer Verein.
Ja, aber es bleibt auch ein aktivistischer Verein. Und am Ende des Tages ist ja hier einfach der Punkt, Kosten für eine Schrift sparen, hast deine eigene und machst daraus noch kommunikativ etwas, das dafür sorgt, dass du nochmal klar machst, dass du nach links gerichtet bist. Würde ich nicht schlimmer machen, als es ist, aber ist auch, was ich meinte, halt, da sind wir uns ja eigentlich agenturhafter, als es bisher gedacht war.
Es gibt ja, vielleicht gebe ich das nochmal mit rein in die Diskussion, es gibt ein Zitat von Frau Claudia Fischer-Appelt, Gründerin und Executive Creative Director von Karl von Anders. Das ist nämlich, genau. Die heißt Fischer-Appelt, aber arbeitet nicht bei Fischer-Appelt. Und die Agentur Karl Anders hat diese Schrift entwickelt. Und jetzt sagt sie, und da bin ich ein bisschen unsicher, ob ich damit so mitgehe, mit der FC St. Pauli haben wir eine Schrift geschaffen, und jetzt Obacht, die in höchstem Maße aktivistisch ist. So. Und da finde ich tatsächlich, hätte man diese Schrift einfach introduced, weil es ist durchaus normal heutzutage, dass du als Fußballverein eine eigene Schrift hast, finde ich völlig in Ordnung, hätte man die einfach vorgestellt und dann hätte es ja keine 2 Minuten gedauert, bis irgend so ein Schlaumeier auf LinkedIn, hier dein Kumpel Kai, geschrieben hätte, witzig, die ist ja leicht nach links geneigt. Weißt du, das ist ja ein Gag, den sich jeder selber erschlossen hätte. Das aber als in höchstem Maße aktivistisch zu bezeichnen, da habe ich ein bisschen Mühe mit, weil eine Schrift ist natürlich in gar keinem Fall aktivistisch. Eine Schrift ist eine Schrift, damit schreibt man was auf, das ist höchstens ein Symbol, aber aktivistisch ist es mit Sicherheit nicht.
Was du sagen möchtest, ist es wichtiger, was man mit der Schrift aufschreibt und zu Papier bringt.
Ja, zum einen das. Und zum anderen, wir dürfen ja nicht, und das haben wir ja an ganz vielen Punkten aktuell, nicht diesem Irrglauben verfallen, dass indem man so ein Symbol nutzt oder verbreitet, irgendwas geändert oder getan hätte. Ja, das ist ja, also Aktivismus kommt ja von etwas aktiv zu tun, ja, und eine Schrift zu verwenden, das ist mit Sicherheit nicht aktivistisch.
Ist es irgendwie, auch, ich glaube, im Englischen würde man sagen, es ist einfach cute, was da gemacht wurde, aber es ist eben
ja, also ohne ich finde, mir kommt das hier jetzt auch ein bisschen zu negativ weg. Also ich finde auch, da jetzt so eine große Message abzuleiten, etwas too much, das hat St. Pauli ja auch gar nicht nötig. Also die stehen ja für ganz viele sehr wichtige Werte und dann finde ich es auch nur konsequent, dass sie quasi das auch in ihrer Schrift umsetzen wollen. Ich hätte es auch charmant gefunden, wenn sie es quasi nicht kommentiert hätten, sondern dann dem geneigten Leser selber dieses Linksgerichtete hätten rausfinden lassen und kommentieren zu lassen. Da hätte man vielleicht auch irgendwie, wenn man diesen Agenturweg geht, dann eher mit, keine Ahnung, Multiplikatoren aus der Fanszene irgendwie, ich sag mal, denen das zuspielen oder denen das überlassen sollen. Das hätte ich jetzt so als Marketing-Stunt irgendwie vielleicht noch einen Ticken besser gefunden. Am Ende ist es eine Schrift, ne? Also für einen politischen, finde ich auch durchaus sehr aktiven Verein, den wir ja auch irgendwie alle gut finden, der vieles richtig macht, der sicherlich auch schon irgendwie auch ein kleiner Marketing-Seller ist, aber also ich bin jetzt auch weit davon weg, das irgendwie doof zu finden.
Ich finde das auch nicht doof. Ne? Also ich finde nur, das Framing ist so ein bisschen, ich finde, und ich glaube, unterm Strich bleibt ja. Ich habe jetzt an anderer Stelle bei einem anderen Podcast auch gehört, dass es so ein bisschen hieß, naja, man muss das auch nicht so vor sich hertragen und es ist ja irgendwann auch mal gut. Dem würde ich widersprechen. Ich glaube,
genau,
wenn es eine das Zeit ist das gab, wo man das vor sich hertragen musste, dann heute. Da ist der FC St. Pauli jetzt übrigens auch nicht verdächtig, da zu wenig zu tun. Ganz oder dass die Leute da vielleicht kurz verwirrt sind, wo steht der FC St. Pauli jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist eh klar. Und dennoch, es tragen ja genug andere auch ihre Symbolhaftigkeit vor sich her. Dann kann man das durchaus auch mit so einer Schrift tun.
Ja,
eben nicht klug genug gemacht. Also dieses aktivistisch so, ne? Das ist so.
Aber komm. Ich gehe da mal rein. Lass uns mal gucken, wo befinden wir uns gerade politisch, in welcher Situation. Da gibt es offensichtlich da draußen genug Idioten, die ihre Hausaufgaben in der Schule nicht so vernünftig gemacht haben, dass sie allen Ernstes der Meinung sind, dass sie 100 Jahre später die Platte von 29 bis 33 nochmal spielen müssen. Und in dieser Zeit ist ja die Frage, dass natürlich Fußball und unpolitisch und sowas, das ist eh immer so ein Thema, wo ich mir denke, boah, nee, eigentlich nicht. Aber diese Diskussion ja auch immer mal wieder lauter wird und Probleme in Kurven, Probleme mit vielleicht auch sonstigen Situationen,
aber drumherum, immer wieder dann.
Lass mich jetzt mal ausreden, bis zu dem Endpunkt kommen, dass die Vereine dann sagen, ja, Fußball bleibt unpolitisch und so weiter und so fort. Und dann stellt sich der FC St. Pauli an der Stelle hin, wo es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt und macht nochmal ganz kurz klar, übrigens, wenn, dann sind wir hier links. Welcher andere Verein macht denn so eine Pressemitteilung, indem er seine politische Position klar macht von 36 Erstligisten im Moment?
Aber der FC St. Pauli braucht es gar nicht weiter zu betonen, jeder weiß das.
Darum geht es doch gar nicht.
FC St. Pauli, also aus meiner Sicht sogar, was die jetzt an der Stelle machen, Nico, jetzt kann ich mal reden, ganz kurz.
Was der FC St. Pauli... Beantworte meine Frage, welche der anderen 35 Vereine macht das?
Ich brauche deine Frage nicht zu beantworten, das ist auch eine Suggestivfrage gewesen. Was beim FC St. Pauli viel, viel interessanter ist, wenn es um Aktivismus geht, wenn man sich mal die Gemengelage des Vereins anschaut, auch intern, auch innerhalb der Fans, was da so interessant ist, es gibt diverse verschiedene Richtungen, in denen sich Aktivismus dort bewegt. Es gibt klassischen linken, sozialen Aktivismus, es gibt Aktivismus für den Schutz von Immigranten und Asylbewerbern, das ist interessant und es gibt sogar intern auch richtige Spannungen, weil dann manchmal natürlich auch hart darüber diskutiert wird. Das ist der FC St. Pauli und dafür sollte er stehen und nicht dieses so cute, ey, wir machen hier eine linksgeneigte Schrift. Deshalb sage ich, es ist okay, können sie machen, aber das hat nichts mit dem FC St. Pauli zu tun, der eigentlich so geil ist, weil der so eine innere Spannung hat und weil er für viele, viele diverse aktivistische Kampagnen steht. Und das ist der FC St. Pauli und ich glaube, aber der braucht nicht zu betonen, dass er links ist.
Herr Konstantin, was er natürlich damit trotzdem auch geschafft hat, ist, dass wir jetzt drüber reden und wir sind ja sicherlich auch nur ein Beispiel dafür. Viele werden jetzt darüber reden. Und damit natürlich dieses ganze Thema wieder so ein bisschen hochkochen. So, ne? Und ich glaube, damit ist ja dann schon auch allen geholfen.
Ich würde übrigens vielleicht noch eine Facette zu der Schriftdebatte ergänzen wollen, die wir bisher noch nicht beleuchtet haben. Und dafür lese ich mal was von der Karl-Anders-Seite vor. Die FC St. Pauli hat die visuelle Kommunikation des FC St. Pauli revolutioniert und seine einzigartige Identität gestärkt. 13 Styles inklusive einer Copy-Variante von Light bis Bold. Rückennummern, Tape-Style, Open-Type-Features und Alternativ-Glyphen zum Selberbasteln, dies das. Ein bunter Typo-Baukasten für einen bunten Verein. Das umfangreiche Latin S Glyphenset von Type-Designer Christoph Köberlin inkludiert neben den gängigen europäischen Sprachen auch 100 zusätzliche Sprachen. Die FC St. Pauli bedient etwa 200 Millionen weitere Sprecher als die herkömmlichen Glyphensets. Also ich habe jetzt nur die Hälfte von verstanden von dem, was ich vorgelesen habe. Aber also das hat ja auch...
Ich übersetze dir das kurz. 13 Styles von Light bis Bold oder wie andere sagen, Konstantins Kleiderschrank.
Ja, genau. Ja. Aber also die Message, wenn ich es jetzt richtig dechiffriere, hoffentlich, ist ja auch, dass man quasi alle Sprachen ansprechen will, also es hat was Integrierendes, Inklusives und eine Schrift für alle Menschen, so würde ich es jetzt mal irgendwie übersetzen. Was, wie gesagt, ich bin kein Schriftexperte, aber was ich vielleicht sogar eher das stärkere Statement finden würde, als das Linkskursive, weil das eigentlich durchaus schon, ein bisschen platt ist.
Eigentlich schon, vor allem, was du gesagt, ne, in verschiedensten Sprachen, mit verschiedensten Glyphen, auch zum selber basteln, was ja auch schon offensichtlich zeigt, so ey Leute, ein bisschen Open Source, macht mal alle mit, hier können coole Sachen entstehen und jeder kann sich hier ausdrücken in dieser Sprache und das ist ja durchaus eine Analogie zum FC St. Pauli, hier kann sich jeder irgendwie verwirklichen und ausdrücken.
Insofern. Das ist eben dann schade wiederum, weil das eben dann, da seid ihr ja die Experten mit Marketing, aber das hätte dann in der Pressemitteilung auf der Seite stehen sollen, weil nämlich ich auch geschaut habe, die wurde 1:1 dann von zum Beispiel ran.de oder so übernommen, ne? Ja, einfach, warum auch nicht. Und das hätte man dann da expliziter noch ein bisschen
so geht Journalismus
ausführen. So, ja, aber du weißt, wie es ist, ne? Ich meine, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie kommentiert werden muss in dem Sinne. Aber das hätte man dann vielleicht eher noch rausfiltern sollen, weil die Pressemitteilung war so ein bisschen lackluster. Da hätte man irgendwie mehr noch drauf eingehen sollen, weil das ist wieder ein cooler Fakt. Ich meine, ich hoffe auch, weil das nicht viel gekostet hat.
Und das steht tatsächlich auch beim FC St. Pauli auf der Seite, ist, die neue Schrift kann von Initiativen und Organisationen genutzt werden. Interessierte schreiben bitte an. So, heißt aber auch da, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, benutz mal so eine Hausschrift von einem Verein und sei es nur für ein Hobby-Design-Projekt, da kommt ganz schnell ein Anruf oder ein Brief. Das finden die gar nicht witzig. Also da auch das Angebot an Organisationen und Initiativen, und uns ist ja klar, die sind dann sozialer oder politischer Natur, das zu nutzen, ist auch ein schönes Statement.
Finde ich auch. Also gerade diesen Open-Source-Charakter, also für die richtigen Institutionen, die man haben möchte, das Angebot und dann die Möglichkeit, dass die halt auch so ein bisschen, sagen wir es mal, Markenbotschafter für den FC St. Pauli werden und diese Schrift nutzen. Also damit punkten sie auf jeden Fall.
Bist du da gebranntes Kind, Tommy? Ja. Das klang gerade so mit der Schriftart.
Das muss ich jetzt erzählen. Ich hatte ja mal so oder habe immer noch so einen Fan-Account für Hertha BSC, der heißt Vorwärts Westend, und da habe ich damals so T-Shirt-Designs und Trikot-Designs einfach auf Twitter, ehemals Twitter, inzwischen X, veröffentlicht und habe da die Hertha Hausschrift benutzt. Und da habe ich dann irgendwann einen Anruf bekommen vom damaligen Mitarbeiter aus der Kreation, der gesagt hat, sag mal, wo hast du die Schrift her? Ja, wir haben dafür sehr viel Geld ausgegeben, bitte benutzt die nicht, weil das ist durchaus auch juristisch ein Thema. So. Hat sich herausgestellt, der junge Herr ist inzwischen in meiner Agentur Creative Director. der wollte mich verklagen und jetzt arbeiten wir zusammen. Witzige Geschichte. Ich bin da gebranntes Kind, wenngleich ich mit einem blauen Auge davon gekommen bin und sogar noch einen großartigen Mitarbeiter gewonnen habe. Ich habe folgende Frage an euch. Wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, über die Unzulänglichkeiten, aber auch Vorzüge dieser Pressemitteilung und dieser Schriftart. Wir haben auch viel über Haltung gesprochen und Nico, du hast ja die Frage gestellt, wie viel der 36 Erst- und Zweitligisten würden denn so ein Statement mit Haltung veröffentlichen aktuell? Da hast du, Kai, jetzt vorhin so, ich glaube, in den Redefluss von Konstantin reingerufen, der SV Werder Bremen, oder wie du es sagst, der glorreiche SV Werder Bremen.
Ruhmreiche,
warum auch immer.
Der Stadio, sagt er gerne.
Ja. Aber lass uns doch mal darüber ganz kurz sprechen. Gerade vor dem Hintergrund diverser Landtagswahlen, ohne da jetzt zu politisch zu werden, aber wie steht's denn um die Haltung im Fußball? Wie steht's denn um die Haltung in der Kommunikation von Fußballvereinen? Was macht denn der ruhmreiche SV Werder Bremen?
Naja, der ruhmreiche SV Werder Bremen hat das Thema, früher hätte man CSR wahrscheinlich gesagt, aber also auch die soziale Facette der Nachhaltigkeit für sich relativ weit oben auf der strategischen Agenda. Gibt viele soziale Projekte, die sie unterstützen, haben das Thema auf jeden Fall rechts aus den Kurven, laut gegen rechts ist sehr wichtig, sicherlich initial durch die Ultraszene mit in den Verein reingetragen worden. Werder früher auch ein sehr rechtslastiger Verein, das hat sich inzwischen total gedreht. Dann das Thema Homophobie ist komplett aus dem Stadion verschwunden, auch maßgeblich durch die Fans getrieben, aber finde ich auch sehr gut aufgegriffen vom Verein und die sind da sehr supportive. Das jüngste Thema ist eins, was uns vielleicht nicht unbedingt gefällt, ist das Thema rauchfreies Stadion. So, das war, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, bis letzter Saison war es nicht gewünscht. Theoretisch war es noch möglich. Ich meine, das ist zu dieser Saison, ich war noch bei keinem Heimspiel, sollte es verboten werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das konsequent überall umgesetzt wurde. Aber das war, glaube ich, mal die Idee. Und ich finde, man macht das auf eine ganz angenehme, nicht besserwisserische Art und Weise, dass tatsächlich auch viele Raucher das akzeptieren.
Sogar Mario Basler,
genau. Es wird natürlich auch hier und da noch geraucht, in den Kurven wahrscheinlich auch noch. Aber ich finde, dass da mit sehr vielen Werten, also auch das Thema Frauenfußball hat da oder Fußball der Frauen hat einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt eine Frau in der Geschäftsführung, so solche Themen.
Aber ist das alles, also sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber sind das alles Haltungsthemen? Weil ich will mal ganz kurz sagen, wie ich für mich Haltung definiere.
Guter Punkt.
Ich glaube, man muss unterscheiden, oder ich unterscheide gerne zwischen Meinung und Haltung. Ich glaube, eine Meinung zu haben, das geht uns vielen so. Klassisches Beispiel, wir sind, glaube ich, alle der Meinung, dass wir weniger fliegen sollten. Die Frage ist, steigen wir dann auch trotzdem in den Zug nach Zürich und fahren 9 Stunden oder fliegen wir vielleicht trotzdem so? Und ich glaube, Haltung beginnt ja immer da, wo es weh tut, ne? Wo es einfach ungemütlich wird und wo man eigentlich denkt, ich würde lieber das andere machen. Da jetzt zu sagen, wir haben ein rauchfreies Stadion, weiß ich nicht, ob das wirklich so weh tut. Die Nachhaltigkeitsthemen sind ja inzwischen auch DFL-Auflage. Ich glaube, da wird jetzt jeder Verein eine Liste runterrattern können, was er da alles macht. Haltung ist ja jetzt hier in dem Fall beim FC St. Pauli zu sagen, wir sind ein linker Verein und damit versperren sie sich ja sozusagen eindeutig eine gewisse Gruppe an Menschen, die weder irgendwann ins Stadion kommen werden, noch was kaufen werden. Also das kann man jetzt mal so nennen, das tut weh. So, also was machen denn Vereine, wo zeigen sie eine Haltung, wo es wirklich weh tut, wo man zum Beispiel sagen würde, wir nehmen jetzt nicht die Millionen von Rheinmetall und das tut uns weh.
Das ist eben ein guter Punkt, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass der FC St. Pauli da zumindest was die 36 DFL-Vereine betrifft, eigentlich einmalig ist momentan, weil du hast andere, die sicherlich, was auch gerade Kai beschrieben hat, ne, also Förderung Frauenfußball, Nachhaltigkeitsthemen, das sind aber alles Themen, damit verstößt du eigentlich nahezu niemand, also sicherlich irgendwie immer im Prozentbereich irgendjemand verstößt damit immer oder der ist vielleicht damit nicht einverstanden, aber an sich bist du da auf einer gewissen Mainstream-Linie unterwegs, ist trotzdem wichtig, auch gerade Nachhaltigkeitsthemen, auch es gibt ja ein paar Vereine, die wirklich auch Vorreiter waren, wie Hoffenheim zum Beispiel, alles schön und gut, aber wo, und da frage ich mich dann trotzdem, wo sind Vereine wirklich bereit, eine Haltung, was du gerade sagst, zu zeigen, um dann kontrovers zu sein? Und kontrovers ist dann eben nicht unbedingt Nachhaltigkeit. Zumindest nicht auf dem Level. Und kontrovers auch nicht die Förderung des Frauenfußballs. Und kontrovers ist vielleicht auch dann nicht das rauchfreie Stadion. Ich meine, ich verstehe, das kann auch kontrovers sein, aber wir müssen jetzt mal im großen Kontext sprechen. Gerade eben auch in Anbetracht, was vorhin auch erwähnt wurde, mit politischen Wahlen zum Beispiel und in einem Jahr ist Bundestagswahl. Mal sehen, was da passiert. Und ich finde, da sind die meisten Vereine hier und da mal bereit, sicherlich mal einzuschreiten, wenn in der Kurve es komplett aus dem Ufer läuft oder wenn rechte Tendenzen zu sehen sind. Aber selbst da manchmal sehr zögerlich. Aber so dieser krasse Haltungsfußball, ja, quasi als Parallel zum Haltungsjournalismus. Aber dieser krasse Haltungsfußball, den sehe ich eben dann trotzdem nur punktuell bei wenigen Vereinen und vielleicht dann auch, das wäre auch mal ein Thema für die Zukunft, vielleicht im Hotspot dort, wo zum Beispiel jetzt eher rechte Kräfte erstarken, sehe ich den eher noch weniger, weil man natürlich da das noch schmerzhafter sein würde, wenn man da diese Haltung zeigt.
Also mir fällt in dem Zusammenhang noch Eintracht Frankfurt ein, also namentlich Peter Fischer vom e.V., ehemals Präsident, der hat ja ganz klar gesagt, hey, AfD-Wähler haben bei uns keinen Platz bei der Eintracht. War wahrscheinlich ein unabgestimmtes Statement, wie man Peter Fischer kennt. Auf der anderen Seite, natürlich ist er der erste Repräsentant des e.V.s. Und der e.V. ist der Shareholder der Lizenzspielermannschaft. Insofern spricht er natürlich in seiner Rolle dann schon irgendwie für den ganzen Verein, würde ich sagen. Und da, das würde ich jetzt mal als Haltung gelten lassen.
Ja, total. Da aber auch nochmal die Frage direkt zurückgefragt. Jetzt haben wir jemanden gefunden, wo wir sagen, ja okay, das ist eine Haltung. Ich habe viele Gespräche darüber geführt. Es gibt ja, Nico, du hast das vorhin zitiert, dieses Politik raus aus den Stadien. Ne? Da gibt's ja, das kommt ja meist auch, wenn wir ehrlich sind, von Vereinen, wo die Politik auch eine gewisse Richtung hat. Also das habe ich ja selten aus einem linken Verein gehört.
Ja, ich glaube eher um reinzurufen, um vielleicht bei Vereinen, wo du es gesellschaftlich nicht klar definieren kannst, was ja auch, also das Recht definiert von vor 15, 20 Jahren ist vielleicht noch ein kleines bisschen anderes oder konservativ als heute. Das hat sich ja so extrem aufgestellt, dass es da immer schwieriger wird. Aber ja, es sind oft Vereine, die dann eher hohen prozentualen Wahlanteil in einer Richtung haben.
Ja, genau. Also du hast das jetzt zum Beispiel bei Rostock ja, ne, gerne, wo irgendwie
Dresden. Aus
der Fanszene, wo es erstmal heißt, erste drei Reihen, keine Weiber. Zitat, so würde ich niemals sprechen. Und dann natürlich Politik raus aus den Stadien.
Klang aber nach dir in der ersten Sekunde. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Nee.
Ja, sehr gut. Also
wir wollen viele.
Ich ziehe mir viele Schuhe an, aber die nicht. So, und was ich aber sagen wollte ist, und in diesen Gesprächen, die ich darüber geführt habe, teilweise Diskussionen, teilweise Streitgespräche, folgende These. Wenn wir sagen, AfD-Wähler raus aus dem Stadion, ja, nur mal eine These, ist das Stadion nicht vielleicht der letzte Ort, wo man mit Menschen gänzlich anderer Einstellung noch ins Gespräch kommt durch den gemeinsamen Nenner Verein, bevor wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir gar keine Touchpoints mehr haben und überhaupt nicht mehr miteinander sprechen und uns nur noch weiter auseinander dividieren. Ist das vielleicht sogar kontraproduktiv? Fragezeichen.
Das ist ja, glaube ich, die generelle Frage, oder? Da bin ich zum Beispiel, habt ihr vielleicht eine klare Meinung, ich habe da immer keine, weil das ist generelle Frage auch jetzt in vielen politischen Prozessen. Also quasi screw them. Ja, wenn es um AfD-Wähler geht oder AfD allgemein, oder geht es darum, nein, eben nicht noch mehr in so eine Art Oppositions- und vielleicht sogar so eine Art Opferrolle oder so eine Art Dissidentenrolle zu drängen, die einige gerne für sich selber annehmen, dass man ja gegen den Mainstream ist, gegen die aufoktroyierte Meinung. Raus aus den Stadien würde dann auch wiederum diese perzipierte Rolle so ein bisschen bestärken. Deshalb, da bin ich.
Also ich weiß, was du meinst, Konstantin, aber wenn wir jetzt wieder zur Haltung kommen, Haltung, so wie wir sie jetzt gerade definiert haben, hat dann ja auch immer ein Stück weit mit Ausgrenzung von Leuten zu tun oder Themen, die, sagen wir mal, politisch nicht gewollt sind oder inhaltlich nicht gewollt sind, nicht politisch. Und insofern, wenn du Haltung zeigen willst, meistens ja zu so gesellschaftlich relevanten Themen, dann musst du ausgrenzen. Mhm. Und wenn du
also sagst, das ist ein Paradoxon.
Ja, also wenn du den Anspruch hast, dass du jetzt irgendwie noch einen Touchpoint schaffen willst, wo wirklich alle Meinungen zusammenkommen sind, dann wird das mit der Haltung relativ schwierig. Das ist vielleicht auch eine Haltung, aber ich glaube, wenn wir von unseren Vereinen mehr Haltung einfordern, was wir ja irgendwie alle ganz gut finden, nicht nur aus Marketinggründen, sondern auch aus intrinsischer Motivation, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als Leute auszugrenzen.
Ja, die Frage ist aber, da hast du total recht, und dann sind wir ganz schnell von, wer zeigt eigentlich Haltung zu Haltung um seiner selbst willen, ne, muss man sich ja auch fragen, inwiefern ist das. Ich will nur kurz das Szenario aufmachen. Du stehst neben einem Typen im Stadion, Last-Minute-Tor, ihr fallt euch in die Arme, ihr habt übers Spiel schon ein bisschen hin und her gefrotzelt, alles cool. So, und habt auf irgendeine Art jetzt schon mal eine Verbindung, ihr habt dieses Erlebnis miteinander geteilt und seid euch irgendwie auch ganz sympathisch. So, jetzt trinkt ihr danach noch ein Bier und dann merkst du schon bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Thema, oh, shit. Das geht in eine komische Richtung. So. Ich glaube, und das ist meine These, ohne zu wissen, ob das die richtige Herangehensweise ist, ich habe auch den Impuls zu sagen, fickt euch einfach. Aber ich glaube, da ist dann eher noch eine Brücke geschlagen, um sich vielleicht, um wirklich in die Diskussion zu kommen, als wenn du jetzt zum Beispiel einfach da hinten ist eine Demo, du stehst bei den Gegendemonstranten und schreist Nazis raus. Ne? Also ich glaube, da wird garantiert kein Gespräch zustande kommen. So. Und deswegen die Frage, wenn wir diese Orte der Begegnung abschaffen, und ein Stadion ist ja per se kein Debattierraum und wirklich kein politischer Raum, aber überall, wo Menschen sind, wird automatisch ein politischer Raum draus. Wenn wir das jetzt auch noch abschaffen, und ich stelle die Frage wirklich offen, ohne deine Meinung zu haben, ist das eigentlich, ist das so klug?
Ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt, den du da anbringst, weil das würde ja, also das Extreme davon würde ja bedeuten, dass du wirklich jemanden aufgrund der politischen Haltung, die nicht deiner entspricht, dann auch aus deinem Stadion verbannen willst oder andersrum der Fan, also wenn du, stell dir vor, du bist Fan von Dynamo Dresden und willst aber oder bist politisch links angestellt oder eingestellt, ist das dann nicht mehr dein Verein?
Nee, angestellt ist schon richtig, weil wir
kriegen nein, ein, Geld eingestellt.
Dafür, dass wir nein, auf die Demos gehen.
Nein, du weißt, was ich meine. Ist es noch dein Verein oder ist es nicht mehr dein Verein? Und wie weit reicht das? Ich finde, das ist ein ganz schwieriger, grauer, schwammiger Bereich und gehe, glaube ich, am Ende sogar den Weg mit, zu sagen, dass im Zweifel, also vielleicht nicht unbedingt die Kurve, denn da sind vielleicht auch noch irgendwie auch, aber weniger, das habe ich auch noch mehr Haltung gebaut, aber von der Stadion an sich so ein Raum ist, in dem es genau um diese Begegnung im Zweifel noch geht und vielleicht dieser gemeinsame Nenner dazu führen kann. Und es ja auch genug Beispiele dafür gibt, dass daraus ja dann im Zweifel auch eine positive, weil gemeinschaftliche Energie entstehen kann. Aber es ist ein krass schwieriges Thema.
Wir reden ja viel über neue Ligen und der Unternehmer in mir fragt sich, sollten wir vielleicht einfach eine rechtsradikale Liga gründen? Da gäbe es doch genügend Vereine.
Die gibt's doch schon.
Und Anhänger.
Das ist die Regionalliga
Nordost. Super Idee, Tommy. Grandiose Idee.
Aktuelles Beispiel letztes Jahr aus der Baller League, falls ihr euch erinnern könnt.
Ja. Da 100%.
Waren die Las Ligas Ladies, hatten sich ja Ultras zusammen gecastet. Und da war ein relativ bekannter Nazi dann aus Dortmund in der ersten Ultra-Reihe, wurde auch groß abgelichtet. Das ist, die Baller League hat das geteilt. Aber, und sie wussten es nicht, nur vielleicht nur eine Sache. Und dann war unser Freund Felix war ja super schnell und hat irgendwie das erkannt. Und dann beim nächsten Spieltag gab es flächendeckendes, ich war keine Ahnung, Nazis raus, sag ich mal.
Hakenkreuzverbot.
Aber das ist eben genau. Also sagen wir mal, man mag ein bisschen aktionistisch sein, aber am Ende auch die einzig richtige Reaktion darauf.
Das ist Haltung.
Um eine klare Haltung zu zeigen und jetzt nicht irgendwie das so ein bisschen offen zu lassen, so ja gut, vielleicht kann ich mir dann auch irgendwie ein paar auch rechtsgerichtete
Ja, aber da musst du unterscheiden, glaube ich, oder? Kai, also Nazis raus, ja, und das ist aber jetzt, das ist ja die generelle gesellschaftliche Frage jetzt in Deutschland. Ist AfD-Wählen, nicht AfD-Politiker, ist AfD-Wählen noch eine zu tolerierende Geisteshaltung oder nicht?
Das ist eigentlich auch krass, ne? Jetzt sind wir plötzlich Lanz und Precht geworden.
Vorhin aber das
waren wir
ist
ZDF History. Ja. Und jetzt sind wir Lanz und Precht. Wir, also ja. Eigentlich, Rolf, ihr könnt alle Podcasts abbestellen. Ihr braucht nur noch uns hören. Da ist alles drin. Ich will kurz bei dem Thema, lass uns doch wirklich
mit genauso viel gefährlichem Halbwissen übrigens.
Ne? Mit so extra Regeln, so, weißt du, du musst mit
und zwei. Und wegschließen.
Du musst mit zwei rechts außen spielen. Kein linken Flügel gibt's, ja. Genau. Nur Rechtsfüßer dürfen mitspielen,
alle auch
Abschluss
blond.
Nur mit dem rechten Fuß. Ich sehe da ein Potenzial, um ehrlich zu sein.
Jubel wird klar vorgegeben.
Ja, Jubel, ganz klar. Oh Gott, genau. Lazio Rom stellt die Traditionsmannschaft. Genau.
Paolo Di Canio ist der CEO der ganzen Liga.
Ja, genau. Di Canio ist der CEO. Das ist, also ihr merkt, ne, wenn die Ideen so schnell kommen, dann ist da Potenzial, aber wir lassen es vielleicht. Disclaimer, das war natürlich.
Ich wollte gerade sagen,
klar. Ja. Ich hatte schon ein bisschen Angst davor, weil als Agenturchef. Schwierig.
Gut, also dann zeigen wir jetzt mal Haltung und verzichten auf diese Business Opportunity und machen es nicht. Oder?
Das würde ist ich so, sagen. Das ist echte Haltung.
Das ist echte Haltung.
Doch, da haben wir rennen nicht die Bube hinterher. Schön abgerundet, da schließt sich der Kreis. Wir sagen liebe Grüße an FC St. Pauli, die Grundintention ist natürlich super, macht weiter so und wir sind wahrscheinlich, Nico, ohne dass du jemals wieder zu deinem ursprünglichen Job zurückkehren musstest, fast am Ende dieser Sendung, oder? Es bleibt uns der Hinweis, ich weiß nicht, wie schnell wir das hier hochladen, morgen.
Nee, das ist schon durch.
Das ist schon durch, ich will es trotzdem sagen. Ja. Morgen sitzen wir alle zusammen.
Am Donnerstag,
zusammen.
Sagen wir am Donnerstag.
Donnerstag, morgen, 12. September.
12. September sitzen wir auf dem Big Bang Festival. Und nein, das ist nicht die Nachfolgeveranstaltung der Venus. Das ist ein wunderbares Netzwerk, eine wunderbare Netzwerkveranstaltung, auf der Kai heute auch schon, Kai, und ich wundere mich, dass niemand diesen Gag gebracht hat, da geht es nämlich viel um KI, was ja im Grunde dein Name ist. Konstantin, kannst du kurz den Jingle einspielen?
Der war sogar zu flach für den Jingle. Genau.
So. Da sitzen wir zusammen auf einer Bühne und werden quasi die erste Live-Folge aufnehmen. Und mit aufnehmen meine ich, wir werden sie nicht aufnehmen, wir werden sie nur
dünnes Eis, ja,
vor Ort darbieten.
Ja, aber das Geile ist ja, wir haben quasi den ersten Live-Auftritt von Schöner Neuer Fußball, ohne dass die Leute wissen, die da sitzen. Das ist der erste Live-Auftritt von Schöner Neuer Fußball.
Das ist Exklusivität.
Die Tickets kosten auch 300 bis 1000 Euro, ne, wisst ihr?
Und um die Leute mal mitzunehmen, dass sie da auch ungefähr wissen, in welcher Liga wir da spielen, andere Gäste und Speaker auf dieser Messe sind unter anderem der berühmte Popsänger Sascha.
Karl Lauterbach. Heute habe ich schon Wolfgang Kubicki gesehen.
So.
Berühmter Popsänger auch, ja.
Martin Kind.
Also, genau. Da kannst du gleich wieder ein Lunchdate machen,
Martin Drost übrigens auch. Also heute. Benny Adrian.
Der ist jetzt quasi 300 Meter Luftlinie entfernt, den können wir eigentlich gleich nochmal auf die Schriftart ansprechen. Also, holt euch kein Ticket mehr, weil ich glaube, die sind alle weg. So ist es, glaube ich. Ja. Aber nur, dass ihr es gewusst habt, wir sind da und ihr werdet niemals erfahren, worüber wir da gesprochen haben.
Und wenn ihr wollt, dass wir auch auf eure Veranstaltung kommen, ne?
Ihr könnt uns buchen. Genau.
Rein in die DMs.
Ja, so. Und ihr kriegt auch einen Rabattcode, Big Bang heißt der.
Big Bang. Wir wünschen allen Zuhörern einen links geneigten schönen Tag noch und wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder. Und das war Schöner Neuer Fußball. Macht's gut.
Tschüss.